Moin aus Hamburg in die Welt und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge haben wir wieder jemanden zu Gast. Er kommt aus dem Dickicht der Brettspielszene, um Bastian und mir die Kunst des Würfelns näher zu bringen. Daniel, aka Würfelräuber. Hallo Daniel.
Ja, oder wie ich, hi-ho, sage ich mal, so wie ich mich immer irgendwie auf meinem eigenen YouTube-Kanal vorstelle. Oder halt, um es in Hamburg zu sagen, moin.
Ja, moin. Moin.
Fangen wir doch einfach mal direkt mit der ersten Frage an, die wir uns überlegt haben. Und zwar ist das immer so, dass wir am Anfang besprechen, welche Videospiele wir zuletzt gespielt haben. Heute wird es natürlich eine analoge Folge zu analogen Spielen, nämlich Brettspielen hauptsächlich oder auch Kartenspiele, je nachdem. Und deswegen einfach mal die Frage, neben den Brettspielen, die du so spielst und testest, welches ist das Videospiel, was du zuletzt gespielt hast?
Ja. Also das ist tatsächlich bei mir, also wenn ich jetzt mal einfach so kleine App spiele, die man mal so dann im Wartezimmer mal so auf dem Handy gespielt hat, wenn ich die jetzt einfach mal wegnehme und jetzt wirklich sage, richtig Videospiel, das muss irgendein altes Rollercoaster-Tycoon gewesen sein. Also ich habe natürlich früher und eher mal Videospiele gespielt, allerdings, das ist schon lange, lange her, mittlerweile bin ich da tatsächlich komplett zum Analogen übergegangen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich sag mal, bei Videospielen, bei mir die Frusttoleranz nicht so hoch groß ist. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann verliere ich ja schnell an so einem Videospiel auch mal irgendwann mal die Lust oder so. Und irgendwie so ein Brettspiel, das macht mir einfach mehr Spaß, mit den Leuten direkt am Tisch zu setzen.
Ja, ist doch okay. Darum soll es ja auch heute in der Folge gehen. Wir dachten nämlich so in der Weihnachtszeit, das war alles so cozy und entspannt und haben überlegt, ob wir mal vielleicht ein bisschen was anderes machen, über den Tellerrand hinausschauen. Und ja, dann jemanden einladen, der dafür prädestiniert ist, über Brettspiele zu sprechen. Ja, Bastian, was hast du denn zuletzt gespielt, wenn ich das doch fragen darf?
Ja, also wir haben zu Weihnachten, das machen wir jetzt, glaube ich, seit 5, 6, 7 Jahren, spielen wir immer Phase 10 als Brettspiel. Das hat sich bei uns so eingegliedert. Wir haben das früher klassisch über Karte gespielt. Und heute ist es so, also das Brettspiel ist ja, wenn man so möchte, so eine kleine Erweiterung. Die Regeln von Phase 10 gelten trotzdem. Und dann immer noch, das hängt dann ein bisschen davon ab, wie spät es dann ist, aber auch gerne noch ein Mensch ärger dich nicht, so um den klassischen Vibe von früher, wo mein Bruder und ich Kinder waren, noch mal ein bisschen aufleben zu lassen.
Kommen wir zur Interviewrunde, zur kleinen. Und zwar würde ich gerne erstmal wissen, Daniel, wie bist du denn zu dem Namen Würfelräuber gekommen?
Also erstmal ist das so, ich habe eigentlich, den Kanal betreibe ich ja jetzt ungefähr fast genau 2 Jahre und ich wollte das aber schon lange machen, dass ich einen kleinen YouTube-Kanal habe, wo ich über Brettspiele rede. Da bin ich damals von anderen YouTube-Kanälen wie Hunter und Kron oder aber auch Spielerleben von Martin Klein, beeinflusst worden und habe mir gedacht, so, oh, sowas möchte ich gerne auch mal machen einfach. Da hätte ich Lust drauf. Und wie es dann nun mal so ist, so den inneren Schweinehund habe ich nicht so wirklich hochgekriegt und dann irgendwann mal, so, jetzt oder nie, jetzt musst du das unbedingt machen. Und ja, dann brauchte man natürlich erstmal einen Namen. Und ich sag mal, im Brettspielbereich gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Leute, die Content produzieren. Und dann habe ich natürlich geguckt, ich will jetzt nichts haben, was irgendwie ähnlich oder so ist. Ich möchte schon irgendwie was Uniques haben. Und Würfel gehört für mich definitiv zu einem sehr, sehr wichtigen Spielelement. Jeder mag Würfel, eigentlich so, meistens zumindest, also ich auf jeden Fall. Und ich habe mittlerweile einen kleinen Viertelbart und dachte mir, Würfelräuber passt so ganz gut. Und ich sag mal, den Räuber, den kennt man zum Beispiel ja auch bei Sita von Catan, eine ganz wichtige Spielfigur in diesem Spiel. Und habe mir gedacht, ja, Würfelräuber, das hört sich irgendwie knackig an, gefällt mir gut. Da kam auch dann direkt die Idee, oh, so ein Würfel mit so einer Robin Hood-Mütze so als Logo. Und habe mir dann gedacht, ja, dann nehme ich das einfach. Hat mir einfach ganz gut gefallen, fand es griffig und ja, so kam das dann einfach.
Ja, auf jeden Fall spannende Geschichte, wie du zu deinem Namen gekommen bist. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du gemerkt hast, okay, Brettspiele sind mehr als Monopoly?
Okay, also ich muss mal sagen, so ich spiele tatsächlich auch wirklich schon sehr, sehr lange, auch schon so seit meinen Kindheitstagen. Ich kann mich da auch schon dran erinnern, dass da sehr viel gespielt wurde. Natürlich waren es da natürlich eher die alten Spiele, Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly und alles, und Sagerland oder so, war dann so erstmal so das Exotischste. Und dann irgendwann mal kam dann ein Paket an, das war dann zu Weihnachten gedacht gewesen, irgendwie, ich glaube, Quelle oder sowas. War auf jeden Fall von irgendeinem Versandhaus. Und ja, als Kind ist man halt neugierig, Karton, machen wir einfach mal auf und gucken rein. Und dann war da eine dicke, fette Schachtel mit einem großen Barbaren, mit einem Schwert in der Hand, mit Monstern im Hintergrund. Und ja, da kam gerade frisch HeroQuest raus und das haben meine Eltern bestellt. Und da war ich erstmal Feuer und Flamme und ich durfte das auch direkt auspacken. Also war jetzt auch nicht als Weihnachtsgeschenk gedacht, sondern einfach so als Spiel für die Familie. Und ja, ein klassischer Dungeon Crawler. Viele kennen ihn vielleicht noch von früher. Gibt's ja mittlerweile auch in der Neuauflage bei Hasbro. Und ja, das haben wir geliebt. Das habe ich mit meinen Freunden rauf und runter gespielt. Wir haben eigene Abenteuer entwickelt. Und dann war man irgendwie auf einmal in so einer ganz anderen Welt drin. Meine Eltern sind mit mir dann auch immer mal wieder damals schon zur Spiel nach Essen gefahren. Die gab's damals ja auch schon. Und ja, da hat man mal gesehen, wie groß die Brettspielwelt eigentlich ist. Und das war halt natürlich total spannend. Und auch vor allem zu sehen, dass es ja noch mehr so Fantasy-Games wie HeroQuest gibt. Und dann kam dann irgendwie das eine zum anderen. Dann kam dann irgendwann mal ein Talisman dazu. Und irgendwann mal kam dann halt dann auch irgendwie so ein leichter Rollenspieleinschlag mit dem schwarzen Auge dabei. Genau, und so hat sich das dann einfach über die Jahre entwickelt. Es gab dann immer mal dann auch mal so zwischendurch mal so gewisse Trends. Ich hatte mal so meine Rollenspielphase gehabt. Ich hatte da mal so eine Phase gehabt, das war dann, da kam Warhammer gerade ganz frisch auf Deutsch raus. Kann ich mich noch dran erinnern, das war auch auf der Spiel. Da war ich mit einem Klassenkameraden dort. Haben wir die erste Starterbox für 70 Mark gekauft. Heutzutage undenkbar, bei Games Workshop eine Starterbox für irgendwie umgerechnet 70 Mark zu kaufen. Und dann war dann erstmal so eine lange Zeit das Tabletop-Feeling halt groß, wo wir dann halt mit Miniaturen und Schlachten geliefert haben. Dann irgendwann mal kam dann das erste Magic the Gathering Set auf Deutsch. War mal so eine ganz kurze Zeit Trading Cards interessant. Bin dann aber da auch relativ schnell wieder von weg gewesen. Dann war dann noch so ein bisschen halt Rollenspiel und Brettspiel. Dann gab es mal natürlich so irgendwann mal in der Jugendzeit so eine, ja, ich sag mal, so eine Sturm- und Drangzeit, wo dann, ich sag mal, Spielen so ein bisschen im Hintergrund gerückt ist, wo dann ein bisschen halt Feiern, Festivals und sowas ein bisschen eher vordergründig waren. Und das kam dann aber dann so mit Anfang, Mitte 20 einfach wieder. Und ja, und seitdem sammle ich Brettspiele und bin da vollkommen im Hobby drin.
Das waren ja jetzt größtenteils eigentlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, klassische Rollenspiele, so Dungeons and Dragons mäßig, HeroQuest, das fährt ja alles in diese Sparte, oder?
Ja, wobei man schon sagen muss, so Dungeon Crawler ist ja schon eher ein Brettspielbereich, fast schon, ich sag mal, man hat ja auch ein Spielbrett dabei, waren aber auch andere Brettspiele dabei. Talisman zum Beispiel ist ja schon ein richtiges Brettspiel. Ich sag mal, das war mal einmal so wirklich so eine Exkursion durch alles durch. Aber jetzt am Ende bin ich tatsächlich hauptsächlich beim Brettspielen hängen geblieben. Tabletop ab und an mal. Rollenspiel, na, da, ich sag mal, da mangelt so ein bisschen auch an Zeit und Gruppe. Trading Card gar nicht mehr. Also da war Magic das erste und das letzte Spiel, was ich gespielt habe. Aber im Brettspiel-Hobby bin ich seitdem halt sehr stark drin. Am Anfang halt auch sehr Fantasy-orientiert, das stimmt. Also war vieles, was so ein bisschen Richtung Rollenspiel auch ging, auch im Brettspielbereich. Hat sich aber auch da mittlerweile von wegentwickelt, so dass ich eigentlich sagen muss, volle Bandbreite. Also vom kleinen Kartenspiel, Würfelspiel bis hin zum komplexen Eurogame, bis zum normalen Familienspiel steht hier eigentlich alles im Regal. Mhm.
Ja, das ist echt spannend, dass dann diese Transition irgendwie kam, dass du halt von solchen ja, rollenspielartigen Spielen dann dir gesagt hast, ja, ich will eigentlich an Brettspielen alles mal ausprobieren. Da würde ich schon zur nächsten Frage dann direkt stoßen. Was macht dir denn aktuell am meisten Spaß? Also spielen, rezensieren oder halt den Content für YouTube hauptsächlich machen?
Könnte ich jetzt gar nicht so wirklich festlegen, was mir am meisten Spaß macht. Eigentlich das Gesamtpaket daran. Also klar, spielen tue ich sowieso gerne, schon immer. Also dementsprechend, ohne das Spielen würde es den Rest nicht geben. Das muss man mal einfach mal ganz klar sagen. Ja, ich sag mal, rezensieren ich sehe mich jetzt nicht so als professionellen Rezensenten. Ich sehe mich einfach als jemand, der einfach verrückt nach seinem Hobby ist und natürlich einfach darüber spricht, wie ihm die Spiele, die er gespielt hat, gefallen haben. Aber halt das Content produzieren finde ich schon super spannend. Vor allem, weil man da sich auch kreativ gut ausleben kann. So das, was man so im Privaten, sagen wir mal, beruflich oder so jetzt nicht machen kann. Da kann man wirklich so seine eigenen Ideen einfach so umsetzen, wie man lustig ist und sich auch ein bisschen frei treiben lassen. Und deswegen, es ist ein schönes Gesamtpaket einfach.
Bastian, wann hast du denn das letzte Mal Karten- oder Brettspiele gespielt? Das würde mich auch mal interessieren.
Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass man, also Phase 10 ist zwar ein Brettspiel, basiert aber auf dem Phase 10 Kartenspiel und du spielst es auch traditionell mit den Karten und da wir das zu Weihnachten gespielt haben, ist es nicht mal einen Monat her, also von daher.
Okay, ja, ich überlege mich, wann ich zum letzten Mal ein Spiel gespielt habe. Was mich so fasziniert hat, ich weiß nicht, kennst du Nobody's Perfect zufällig, Daniel?
Oh ja, den ganz schöner Klassiker. Den habe ich sogar noch in einer ganz alten Version irgendwo noch auf dem Dachboden rumfliegen.
Ja, das war nämlich so ein Spiel, was mich zuletzt, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war so, dass mich das so fasziniert hat beim ersten Mal spielen, dass ich mir das dann zulegen wollte. Und ich finde das genial, dass man da halt sich diese, also das Spielprinzip, dass man sozusagen jeder sich eine Antwort auf eine Frage aussucht und dann die anderen raten müssen, was sozusagen die echte Antwort ist, die einzig wahre. Und darauf dann wetten müssen sozusagen.
Da kann man so richtig schön so seiner Kreativität auch so freien Lauf lassen. Und ich finde es auch bei Nobody's Perfect tatsächlich auch immer noch heutzutage sehr lustig, wenn da manche Leute so sich so kreative Antworten ausdenken und dann ist dann irgendwie eine stumpfe Antwort darunter und das ist dann die richtige dann auf einmal.
Bevor wir die Folge aufgezeichnet haben, haben Bastian und ich auch noch so ein bisschen rumgedacht und auch überlegt, so was so die ersten Spiele mal waren, die wir gespielt haben, brettspielmäßig und kartenmäßig. Bastian, willst du noch mal sagen, was du mir erzählt hattest?
Ja, sehr gerne. Wenn ich zurückdenke, wo ich dann auch wirklich eine richtig schöne Kindheitserinnerung dran habe und wo ich das, um das Wording so ein bisschen in die Neuzeit zu transportieren, was ich als Kind gesuchtet habe, ist tatsächlich das verrückte Labyrinth. Das ist etwas, das haben wir, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir es zu Hause hatten. Es war eine ganz alte Version. Also ich glaube, meine Eltern hatten die auch wirklich Mitte der 80er oder so geholt. Also ich bin 87 geboren. Wahrgenommen habe ich es dann wahrscheinlich so, boah, ich weiß es nicht, Mitte der 90er, 2000 so rum. Und es sah schon relativ ramponiert aus, sage ich mal, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und jetzt eventuell werde ich auch mal überlegen, das sollte man vielleicht mal wieder spielen. Also, dass ich da irgendwie die Möglichkeit zu finde, das nochmal zu machen, weil ich habe es wirklich geliebt ohne Gleichen als Kind und auch als Jugendlicher. Das war echt toll.
Kann ich da mal kurz mal reingehen?
Na klar.
Und zwar, es ist natürlich ein super schöner Klassiker. Und da habe ich tatsächlich sogar tolle Neuigkeiten. Und zwar von der Spiel in Essen. Da konnte man sich das auch schon mal zumindest aufgebaut ansehen. Zum verrückten Labyrinth wird es ein Legacy geben. Und da gibt's das ganze Spielbrett komplett in 3D.
Oh.
Okay, das ist stark.
Also man hat die ganzen Mauern mit dreidimensionalen Mauern und alles. Sieht richtig, richtig schick aus. Dann auch noch ein mehr noch in die Fantasy-Welt gewandtes Thema auch dazu. Sieht sehr spannend aus. Hat natürlich dann auch seinen Preis, aber da freue ich mich natürlich riesig auch schon drauf. Also ich habe das Spiel auch in der Kindheit rauf und runter gespielt. Ich habe auch noch die Labyrinth der Meister-Version, die so ein bisschen noch mal mehr Anspruch hatte als das normale klassische Labyrinth. Ich finde aber auch, dass das ein Spiel ist, was bis heute gut gealtert ist, obwohl es jetzt schon ja wirklich alt ist. Aber es ist ein Spiel, das finde ich heute auch immer noch Spaß macht.
Danke ich dir auf jeden Fall schon für die Info, werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil das klingt sehr, sehr geil. Da bin ich gespannt drauf.
Kommen wir vielleicht nochmal zu der Spiel, der Messe. Ich die ist bei mir immer im Hinterkopf irgendwie rumgegeistert. Man hat immer mal wieder davon gehört. Ich selber war da aber noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob Bastian da war. Kannst du vielleicht von der Messe ein bisschen mal was erzählen?
Messe, natürlich. Also die Spiel in Essen ist ja weltweit die größte Brettspielmesse, die wir haben. Also ist ja quasi das Mekka aller Brettspielfans, kann man sagen. Mittlerweile, jetzt seit dem letzten Jahr, erstreckt sich das Ganze über 7 Hallen. Es waren zuletzt immer 6 gewesen. Man hat aber nochmal, um das Ganze nochmal so zu entflacken, eine 7. Halle mit dazugenommen, weil das Ganze einfach so groß geworden ist. Die schlagen ja mittlerweile auch Rekordzahlen, was Besucher betrifft. Mittlerweile muss man auch tatsächlich die Tickets vorher holen, weil die Messetage mittlerweile auch schnell ausverkauft sind. Das gab es früher auch noch gar nicht. Und ja, man kann sich halt vorstellen, man trifft dort internationales Publikum. Da sind Verlage aus aller Welt, aus allen möglichen Nationen. Eine Verlage, also wirklich so Ein-Mann-Projekte, die dann einfach mal gesagt haben, hey, wir haben ein Spiel gemacht, das wollen wir mal rausbringen, die sich dann dort präsentieren. Bis hin natürlich zu gigantischen Verlagen, wie zum Beispiel Cosmos oder Asmodee, die man jetzt hier wahrscheinlich auch noch gut kennt, die dann halt riesige, opulente Stände haben. Es ist sehr, sehr schön, es ist ein tolles Miteinander und man findet da halt auch alle möglichen Arten von Spielen, aber auch an Zubehör. Also wir haben jetzt nicht nur Brettspiele selber da, wir haben da auch Stände, die nichts anderes haben als verschiedene Arten von Würfeln oder wir haben Rollenspielstände da, wir haben Tabletop-Stände da, also es ist wirklich sehr gemischt. Eine ganz tolle Veranstaltung für ja, mich als Hobbyist. Ich versuche immer möglichst so viele Tage wie möglich immer da zu sein. Und ja, eigentlich ein absolutes Muss.
Klingt total wie die Gamescom eigentlich. Also nur für Brettspiele bzw. analoge Spiele. Weil wir haben, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast bei uns, aber in unserer ersten Folge haben wir so ein bisschen über die Gamescom geredet. Und das ist ja auch mittlerweile die weltweit größte Videospielmesse in Köln. Und ja, die E3 gibt's ja nicht mehr und die Tokyo Games Show ist auf jeden Fall kleiner. Und da ist es auch so, dass halt Bastian und ich uns sehr für die Indie-Arena interessiert haben, für den Indie-Bereich, wo halt kleinere Studios, teilweise auch Ein-Mann-Produktionen, sich vorstellen und ihre Spiele vor allen Dingen vorstellen und dann in den anderen Hallen man halt die großen Publisher wie Nintendo und so hat. Also da musste ich gerade drüber nachdenken.
Ja. Ich finde das halt auch, das ist auch das Interessante, finde ich halt an der Spiele. Also ich sag mal, wenn man in der Spieleszene drin ist, ich sag mal, die Sachen, die großen Verlage rausbringen, da ist man meistens im Vorhinein, bevor das Spiel ist, eigentlich schon immer gut informiert. Das sind ja auch Spiele, die danach auch oft nach der Messe auch gut verfügbar sind. Aber ich finde es gerade spannend, auf der Spiel einfach durch die Hallen zu gehen, erstmal einfach die kleinen Verlage oder auch ausländischen Verlage kennenzulernen, die einfach mal andere Spiele teilweise haben, als wir die jetzt hier auf dem Markt haben. Und da findet man auch wirklich so das eine oder andere Schätzchen. Und ich gucke mir zwar immer die Neuheitenlisten immer vorher an, aber gut, man muss sagen, das sind immer weit über 1000 Brettspiele, die jedes Jahr als Neuheiten gelistet sind auf der Spiel. Da geht einfach immer mal irgendwas unter. Und oftmals stellt man dann auf der Messe selber fest, okay, das war jetzt mein spielerisches Highlight der Messe eigentlich, weil es dann irgendwie so ein Spiel daherkommt, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat.
Ja, Wahnsinn. Bastian, willst du noch was ergänzen, oder?
Vielleicht so, dass ich gerade jetzt, wo wir das Thema analoge Games haben, dass ich auch den Vergleich, wenn man jetzt Gamescom und die Spiele nimmt, dass man da... dass es wahrscheinlich irgendwo ein ähnlicher Vibe ist, was die Motivation der Menschen angeht, die da hingehen. Also ich will uns jetzt per se nicht alle als Nerds abstempeln. Also Gaming kann ja auch was sehr, oder ist ja mittlerweile auch etwas sehr Kommerzielles. Ich denke mal, so ist es mit Brettspielen, gerade im Alltag, mit Familie oder Kindern auch. Aber irgendwo ist es ja dann auch so eine Messen, da kommt dann, zumindest habe ich das bei mir immer, da kommt dann immer sehr das innere Spielkind raus, was dann auch noch so ein schönes persönliches Feeling ist, sage ich mal.
Kann ich definitiv nachvollziehen. Geht mir auch so.
Lass uns doch vielleicht doch mal die Brücke schlagen zwischen analogen und digitalen Spielen, Videospiele. Ich musste gerade so beim Gespräch drüber nachdenken, was du so erzählt hast, dass du ja Spiele auch schon seit längerer Zeit halt bei YouTube rezensierst. Gab es denn auch schon mal Spiele, weil ich habe mir, ich muss gestehen, nicht alle Folgen angeguckt. Das war, also du produzierst ja auch sozusagen ständig, dass du neue Folgen raushaust, was ich sehr cool finde. Zum Beispiel das Spiel Dark Souls, da weiß ich das von, und auch Bloodborne, da sind vor ein paar Jahren auch Brettspiele erschienen. Ist es so, dass du öfters mal auch an Brettspiele gerätst, die vorher Videospiele, also als Videospielmarken bekannt waren?
Es kommt durchaus mal vor, ja, wobei ich da jetzt gar nicht so den Fokus drauf habe, weil meistens habe ich das dann immer, dann kommt ein Spiel raus. Oft wird ja dann promoted, es ist halt irgendwie das Brettspiel zum Videospiel.
Ja.
Dann habe ich da oft dann erstmal mal so eine kleine Hemmschwelle tatsächlich, weil ich mir dann immer denke, so, okay, ja gut, dir fehlt jetzt natürlich irgendwie der Vergleich und die Vorlage dazu. Deswegen, ich sag mal, es gibt Spiele, die ich auch habe oder die ich auch gespielt habe, die eine Referenz haben, weil sie mal vorher ein Videospiel gewesen sind. Ist tatsächlich aber nicht ganz so oft. Aber ein Beispiel zum Beispiel aus dem vergangenen Jahr, was wir gespielt haben, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, was auch mal ursprünglich ein Videospiel war, ist das Spiel Anno 1800. Ich habe das Originalspiel nie gespielt. Meine Partnerin allerdings, die hat mal einen vorherigen Teil aus der Anno-Reihe gespielt und sagte, hey, das hat ihr immer so gut gefallen. Und dann hatte ich ihr das Spiel Anno 1800 geholt. Und ja, tolles Game, also macht super viel Spaß. Ich kann natürlich jetzt leider überhaupt gar nicht sagen, wie da der Vergleich natürlich jetzt zum Original ist. Ne? Aber es gibt ja durchaus wirklich einige Spiele, die halt ursprünglich mal ein Videospiel waren. Es gibt zum Beispiel auch eine Umsetzung von Zoo Tycoon oder halt, was auch ja Spiel des Jahres geworden ist, Dorfromantik zum Beispiel. Das ja wohl sogar sehr, sehr nah am Original liegen muss. Aber auch da kenne ich nur, wie gesagt, die Brettspielumsetzung. Das Original habe ich tatsächlich nie gespielt.
Ja, aber das ist doch cool. Ich glaube, Bastian und ich kennen Anno auch sehr gut. Dann lass uns doch vielleicht ganz kurz darüber reden als Beispiel.
Ja.
Wie, also ich kann mir gar nicht so vorstellen, wie das als Brettspiel tatsächlich funktionieren soll, in dem Sinne, weil man ja zig Stunden in das Computerspiel reinsteckt, um zum Beispiel seine Siedlung komplett neu aufzubauen, aus der Siedlung dann eine Stadt zu machen, dann komplett die ganze Infrastruktur der Stadt und so weiter aufzubauen und dann passieren zum Beispiel noch zufällige Ereignisse, mit denen man umgehen muss und so weiter und so fort. Das muss ja eigentlich als Brettspiel doch dann recht begrenzt sein, ohne jetzt frech werden zu wollen.
Das mag durchaus auch sein. Ich gehe mal fest davon aus, dass das Anno 1800 im Videospiel nochmal wesentlich komplexer in ihren Inhalt ist. Bei dem Brettspiel ist es halt hauptsächlich so, dass wir halt Gebäude bauen. Also wir haben halt ein Tableau, das stellt halt unser Land, unsere Insel, was auch immer da, dass wir auch dann nach und nach entdecken können, damit das auch größer wird, womit wir dann halt mehr Bauplätze bekommen. Und wir bauen halt verschiedenste Gebäude und müssen da gucken, dass wir möglichst Produktionsketten bauen. Also sprich, wir haben erst irgendwie den Stein. Mit den Steinen können wir dann irgendwann mal das Erz machen und dann machen wir daraus dann aus dem Erz dann irgendwann mal dann den Stahl oder so, dass wir halt dann so durch diese Gebäude so Produktionsketten bauen und das ist eigentlich so der Hauptsinn in diesem Brettspiel eigentlich. Und dass wir halt natürlich auch Aufträge erledigen. Denk mal, dass das Videospiel da natürlich wesentlich tiefer nochmal reingeht. Ich kann, wie gesagt, da nicht sagen, wie gut es die Quintessenz aufgreift. Das Spiel selber macht aber auf jeden Fall durchaus Spaß. Also auch mir, der jetzt überhaupt keinen Bezug dazu hat. Ne?
Ja, ist wahrscheinlich dieses typische Fans greifen zu, alle anderen probieren es mal.
Das kann durchaus sein.
Ja, aber spannend, ey. Also, wie gesagt, Anno eigentlich nur als Computerspiel für mich jetzt bekannt.
Ich muss direkt daran denken, das habe ich dann tatsächlich gespielt, als ich ein bisschen älter war. Wenn ich mir Anno jetzt als Brettspiel vorstelle, denke ich direkt an Sachen wie Siedler von Catan, Weil ich denke mal, das geht ja ursprünglich auch in eine ähnliche Richtung und letztendlich, ich meine, Videospiele haben sich ja per se auch aus der Tatsache entwickelt, dass man viele Ideen, die als Brettspiele oder die als Tabletop-Games oder ähnliche analoge Games, dass man das weiterentwickeln wollte. Und ich denke, dass es da auch wahrscheinlich auch sehr viele Parallelen gibt, sowohl vom Analogen als zum Digitalen, als auch andersrum, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus.
Ich würde mal behaupten, dass es heutzutage so aussehen wird, dass sich beide Bereiche mittlerweile auch sehr gegenseitig beeinflussen. Also ich sag mal, dass es auch durchaus Brettspiele gibt, dann Mechaniken, die man im Videospielbereich kennt, diese versuchen aufzunehmen und dann analog umzusetzen. Ein gutes Beispiel ist da zum Beispiel Challengers, was halt damals, als es rauskam, der erste Autobattler im analogen Bereich war. Kannte man vorher eigentlich immer nur so eigentlich in Videospielen dieses Prinzip, den Autobattler. Und bei Challengers ist es halt so, dass man auch dann ein Deck zusammenstellt, ein Kartendeck mit verschiedenen Figuren und dass man dann halt am Endeffekt die Figuren sammelt. Dann aber, wenn die gegeneinander kämpfen, ist das dann schon eher zufällig, dieser Kampf. Und das ist halt sehr von der Videospielszene dann natürlich geprägt gewesen. Genauso wie es natürlich umgekehrt durchaus Spiele gibt, wahrscheinlich, wenn es Brettspiele nicht gegeben hätte, wäre man wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, da vielleicht mal ein Videospiel in die Richtung zu machen.
Okay, sehr genial. Also Autobattler analog, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen so richtig. Aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, wie funktioniert diese Mechanik? Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, genauer, wie das funktioniert?
Genau, also wir haben in dem Spiel, also es ist halt auch so ein bisschen aufgemacht wie so ein Turnierspiel. Es macht auch tatsächlich am besten Spaß in einer runden Spielerzahl, weil man spielt dann mehrere Turnierrunden, mal gegen den, mal gegen den, mal gegen den. Und wir haben alle ein kleines Startdeck mit Karten, die sind erstmal identisch. Und wir bekommen aber nach jedem Turnier kriegen wir neue Karten. Wir kriegen eine Kartenhand und davon suchen wir uns dann Karten aus, die wir dann in unser Kartendeck zufügen. Und genau, und dann, wenn dann der Kampf losgeht, wir mischen eigentlich nur den Stapel und dann decken wir nach und nach die Karten auf, versuchen damit halt immer irgendwie die Stärke der gegnerischen Karte irgendwie zu übersteigen. Ein bisschen geht das dann so Richtung Capture the Flag mäßig, so, es geht dann so ein bisschen so lange, bis der Gegner dann einfach nicht mehr verteidigen kann. Ist ein ganz simples Spielprinzip, also eigentlich ist auch die Spielentscheidung, die wir haben, gar nicht so groß, außer dass wir halt immer zwischen den Turnieren uns die Karten aussuchen können. Aber ich sag mal, wenn man irgendwie wirklich mit 4 Leuten spielt oder mit 6 Leuten oder 8 Leuten und dann da so ein kleines Turnier macht, hat das schon wirklich einen hohen Fun-Faktor einfach.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt habe ich irgendwie Bock drauf.
Ich glaube, das gibt es im Moment auch, weil das ist ja auch Kennerspiel des Jahres geworden, Challengers. Weil das halt auch mal eine neuartige Spielidee im Brettspielbereich dann war, das so umzusetzen. Ich glaube, das kriegt man sogar relativ günstig, weil die haben das dann halt sehr hoch produziert, hohe Mengen produziert, weil es halt diesen Preis bekommen hat. Und das habe ich auch schon teilweise gesehen, dass man es mittlerweile für 10 € kaufen kann. Und da muss ich sagen, das Schöne ist halt auch noch, dass das Material auch toll ist. Also wir haben halt so, aus Kunststoff sind da auch richtige Kartenhalter im Spiel drin. Und die Turniere darzustellen, haben wir halt auch kleine Spielbretter, wo wir die Karten drauflegen. Es sind aber keine Spielbretter in dem Sinne, sondern es sind richtige Playmats. Also da ist es halt dann auch nochmal sehr, sehr wertig. Also ich glaube 10 € oder so, dafür kann man das mittlerweile ohne Probleme mal bekommen, wenn man es mal ausprobieren möchte.
Genial.
Ja, ich denke, testen sollten wir es auf jeden Fall mal, weil das klingt per se super spannend, finde ich. Also direkt, muss ich sagen.
Ich gucke es mir gerade online an. Tatsächlich ist es hier für 10 €. Ist es von Pretzel Games?
Ja, ich glaube, ja, kann gut sein, ja.
Genau, also es hat so, es sieht sehr bunt aus, ehrlich gesagt, also so mit Tieren und...
Ja, genau, die Sache ist halt, was da so ein bisschen die Abwechslung macht, deswegen gibt es auch 2 Teile mittlerweile.
Ja.
Verschiedene Aktionsdecks, sage ich mal, die man zusammen mischt. Dementsprechend hat man dann auch immer vor jeder Partie noch ein bisschen Abwechslung. Man kann dann irgendwie mit Außerirdischen oder mit irgendwelchen Burgcharakteren oder Märchencharakteren spielen. Je nach irgendwie, wie man das zusammenstellt, hat man halt dann auch immer eine andere Kartenauswahl vor jeder Partie. Das heißt also, wenn man beide Teile hat, kann man das Ganze wild durcheinander schmeißen und dann hat man ganz, ganz viel Auswahl irgendwie, kann jede Partie wirklich komplett anders gestalten, damit man auch nicht immer dieselben Karten zu sehen bekommt. Ne?
Ja. Kommen wir nochmal zu einer anderen Frage, und zwar, wie hat sich, würdest du sagen, YouTube oder Social Media auch mit äußeren Einflüssen auf dich selber, deinen Geschmack, was Kartenspiele und Brettspiele geht, verändert? Hat es sich überhaupt verändert, ja, oder?
Doch, natürlich, definitiv, auf jeden Fall. Für mich ist Social Media mittlerweile, gerade im Brettspielbereich, auch, ich sag mal, nicht nur, dass ich selber nutze, um selber, sage ich mal, mich zu präsentieren. Es ist für mich auch natürlich eine wichtige Informationsquelle, also schon lange. Es gibt zwar im analogen Bereich eine Zeitschrift, die Spielbox. Die hatte ich auch früher auch mal im Abonnement gehabt. Ansonsten aber gibt es jetzt so im Printbereich nicht so viel. Also dementsprechend muss man sowieso eigentlich dann, wenn man sich informieren möchte, ins Internet gehen, entweder dann über Internetseiten Rezensionen lesen oder halt ganz schnell bin ich dann halt auch auf YouTube gekommen, weil da ist es halt natürlich einfach schön. Man sieht das Spiel und man hat auch jemand, der auch ein bisschen was dazu erzählt. Und dann merkt man ja auch so ein bisschen am Erzählen so, wenn man so seinen eigenen Spielegeschmack auch so ein bisschen kennt, so irgendwie so, könnte das jetzt was sein, was mir jetzt irgendwie den Finger juckt, dass ich da Lust drauf hätte? Oder ist das jetzt so irgendwas, wo ich sage, so, okay, gut, das klingt jetzt so gar nicht nach meins, ne? Und das ist schon, finde ich, YouTube war auf jeden Fall da sehr, sehr wichtig. Mittlerweile, interessanterweise, ich bin ja auch, sag ich mal, zu dem Kanal auch so gekommen, dass ich von vielen gar keine Ahnung hatte. Ich hatte von YouTube außer Videos gucken bisher nie Ahnung gehabt. Das muss ich mir alles erstmal selber beibringen. Und auch mit Instagram. Ich war vorhin nie auf Instagram gewesen. Ich habe den Instagram-Kanal ursprünglich erstmal nur gemacht, um so ein bisschen Werbung für meine Videos zu machen, dass auf einmal irgendwann mal Instagram so quasi mein Hauptmedium wird. Hätte ich damals gar nicht, überhaupt nicht gedacht. Und auch da ist es halt das Interessante, dass das auch eine sehr wichtige Informationsquelle ist und auch ein bisschen eine Inspirationsquelle. Also wenn ich dann durch die Seiten durchblätter, da sehe ich oftmals Spiele, die zum Beispiel in der YouTube-Welt fast überhaupt nicht zu sehen sind. Und dann denke ich mir so, boah, das sieht aber gut aus, das sieht aber spannend aus. Und so komme ich da manchmal auf ganz andere Spiele wie vorher über YouTube eigentlich. Und das ist halt so, sag ich mal, meine Hauptinformationsquelle, wie ich an Sachen rankomme. Natürlich, wenn die Spiel ist, es kommt immer, gibt ja die Spiel-App, wo auch immer alle Neuheiten soweit halbwegs drin gelistet sind, sofern sie vollständig ist, wo man aber auch immer natürlich nochmal durchblättern kann, was kommt raus. Auf Facebook kriegt man natürlich auch immer dann was angezeigt. Also schon Social Media ist für mich schon eine sehr, sehr wichtige Informationsquelle geworden. Und natürlich ist es auch sehr wichtig für mich natürlich auch der Austausch mit den Leuten. Weil man kann ja auch jetzt über Social Media halt jetzt nicht nur einfach irgendwie sich das angucken, sondern ich kann ja auch direkt hingehen und sagen, hey, hör mal, du hast das Spiel gespielt, kann das was? Oder ja, nein. Ne?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Brettspielszene oder analogen Spielszene die Community ein sehr wichtiger Faktor auch ist.
Oh ja, definitiv. Und muss ja sagen, so die Brettspiel-Community ist wirklich eine sehr, sehr tolle Community. Also ich sag mal, deswegen ist auch das Spiel, finde ich, was ganz Besonderes, weil da kommen dann auch mal wirklich die Leute aus ganz Deutschland zusammen und auch aus aller Welt. Und da ist es halt einfach mal die Möglichkeit, auch Leute, mit denen man über das ganze Jahr über teilweise sich ausgetauscht hat oder geschrieben hat, die Leute da halt aktiv auch zu treffen. Oder auch mal vielleicht die YouTuber zu treffen, die einen inspiriert haben. Dass man denen dann, man läuft da über die Flur und auf einmal trifft man dann den. Ach, guck mal, den kennst du. Super spannend.
Total. Die nächste Spiel findet vom 22. bis 25. Oktober statt. Ja, vielleicht sieht man sich ja da mal. Ich war da, wie gesagt, noch nie. Mich würde es auf jeden Fall reizen. Ich glaube, Basti hat auch schon jetzt Lust bekommen, mal reinzuschauen.
Anne, ansonsten, wenn man sagt, so Spiel, unsicher oder ist mir das vielleicht zu viel oder zu voll, gibt es im Ruhrgebiet jetzt ja bald auch, ich glaube März, April, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, die Spielloch in Dortmund. Die ist zwar wesentlich kleiner, dementsprechend aber finde ich auch wesentlich familiärer und ich sag mal, wenn man das erste Mal so eine Veranstaltung besucht, vielleicht sogar noch ein bisschen angenehmer. Vor allem, weil man da auch besser in den Austausch mit den Leuten kommt, weil es dann auch nicht ganz so stressig ist. Okay. Also da werde ich dieses Jahr definitiv auch sein.
Okay, das ist sozusagen ein Ableger von der Spielessen, oder?
Ja, nicht direkt ein Ableger. Es ist quasi eine eigene Veranstaltung auch, ne?
Ja, okay.
Das ist ich sag mal, während das Spiel über 7 Hallen geht, geht das Spiel doch über eine Halle. Eine Messehalle. Aber was halt dort schön ist, das Spiel ist halt sehr viel Konsum. Ich sag mal, man kann natürlich auch spielen, ja, aber oft sind die Tische besetzt. Es ist auch sehr laut, weil halt entsprechend viele Leute unterwegs sind. Und auf der Spiel doch gibt es auch wirklich gut die Möglichkeit, auch sich wirklich mal aktiv hinzusetzen, auch mal Spiele auszutesten, weil es auch nicht so voll ist. Und es gibt auch sogar einen großen Bereich, wo man sich Spiele ausleihen kann, um sie auszuprobieren.
Das ist natürlich genial, ja. So lockt man wahrscheinlich auch dann neue Zuschauer, so wie mich und Bastian, die da eher nicht so die Berührungspunkte haben. Und ja, baut die Community noch weiter auf, ne?
Mhm.
Ja, dann würde ich schon fast zur letzten Frage kommen für heute. Und zwar, was denn aktuell dein liebstes Kartenspiel und was dein liebstes Brettspiel ist und warum?
Okay, dann würde ich jetzt erstmal starten mit, vielleicht mal mit dem Kartenspiel. So mein absolut liebstes Kartenspiel ist aktuell das Arkham LCG, also das Living Card Game. Liegt ein bisschen daran, ich habe eine Zeit lang auch mal sehr aktiv das Cthulhu-Rollenspiel gespielt, wodurch ich dann irgendwann mal da in dieses ganze Lovecraft-Universum irgendwie eingetaucht bin. Und ich muss sagen, so Brettspiele, Lovecraft-Thema, die faszinieren mich sowieso schon grundsätzlich sehr. Und das Arkham LCG ist halt nun mal ein Spiel, wo man Charakter aufbaut, so fast wie beim Rollenspiel eigentlich, und womit dem man dann auch Abenteuer erleben kann. Und das Ganze komplett kartengesteuert, und das finde ich total faszinierend und das macht super viel Spaß. Und dann halt auch noch mit einem meiner Lieblingsthemen, großartig. Ich mag ja sowieso gerne so düstere Dunkelthemen. Das ist sowieso so komplett meins. Und mein aktuell liebstes Brettspiel, beziehungsweise ist das Brettspiel, mein liebstes Brettspiel aus dem letzten Jahrgang, würde ich mal einfach mal sagen, das ist Thunder Road Vendetta. Eine Neuauflage von einem Klassiker, den es aber schon ewig lang nicht mehr gibt, der auch nochmal komplett neu aufbereitet wurde. Und thematisch sind wir dann so eine Art Mad Max Wüste und liefern uns da ein Autorennen. Bald jetzt nicht so einfach ein Autorennen, sondern wir schießen uns da gegenseitig mit den Autos platt, rammen uns. Also es ist eher so ein Trashcar-Rennen. Und das lebt auch einfach von diesem lustigen Überraschungseffekt, dass man dann irgendwo dann die Leute dann einfach vom Spielfeld drängelt, dass man dann irgendwie die gegnerischen Autos anzündet oder dass man dann auf einmal dann irgendwie über eine Rampe fliegt und dann einen Stunt macht. Das ist super lustig. Es sorgt auch oft immer für Situationen, mit denen man selber dann nicht gerechnet hatte, die dann auch dann irgendwie oft gut in Erinnerung bleiben. Und ich finde einfach immer es geil, wenn ein Spiel ein Erlebnis schafft, wo ich dann auch noch in einem Jahr noch drüber rede. Wenn man dann sich trifft und sagt so, weißt du noch damals, als du mir irgendwie mein Auto da irgendwie in die Luft gesprengt hast. Großartig. Ich liebe solche Sachen.
Sehr cool. Ja, ich habe mir Thunder Road Vendetta gerade mal angeguckt. Gibt's aktuell nur vereinzelt zu kaufen, aber sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. So die Bilder, die ich mir gerade angucke, mit den Spielzeugautos sozusagen. Und ja.
Ja, das ist schönes halt, das ist eine riesengroße Box, hat halt seinen Preis. Es kommt jetzt aber wieder, das ist jetzt gerade die aktuelle Auflage ausverkauft. Es kommt aber eine neue, die ist quasi in der Mache. Und das Schöne ist, die Box, die es halt auf Deutsch gibt, das ist halt die riesen Ultra-Box. Da sind halt etliche Erweiterungsmodule drin. Dann kann man halt auch hingehen und sagen, hey, ich habe keine Lust auf Autos, ich möchte gerne so eine Motorradgang haben oder so einen fetten Truck haben, mit dem ich fahre. Und das gibt dann noch ganz viele lustige weitere Module, die man hat. Man hat noch weitere Spielplanteile dabei. Man kann noch irgendwie gucken, dass man, dass jeder noch irgendwie individuelle Fahrer hat, die auch nochmal eigene Fähigkeiten mit sich bringen, die auch alle total verrückt sind irgendwie auf ihre Art und Weise. Also wer so gern so auf Endzeit und so Trash steht, da ist das ein absolut cooles Ding. Hat natürlich seinen Preis, liegt halt bei über 100 Euro die komplette Box. Aber dafür hat man auch tolles Material. Also die Autos sehen auch schon echt schick aus, wenn man die auf dem Tisch hat.
Sehr cool. Bastian, willst du noch was zufügen?
Ich muss gerade so ein bisschen, also ich habe es mir nebenbei auch angeschaut und du hast es ja auch vorhin schon erwähnt. Ich habe auch in meinen jüngeren Jahren einmal Bezug zu Warhammer gehabt und muss auch sagen, das hat mich damals auch gecatcht. Ich hatte dann allerdings keine eigenen Figuren. Ich habe immer mit den Figuren von einem Freund gespielt, der die auch komplett angemalt hat, also der richtig deep drin war. Aber ich muss sagen, da hat mich, also das war für mich dann schon fast, also ich habe sehr früh mit dem Gaming am PC angefangen, aber Warhammer war wirklich etwas. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie deep, logischerweise, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht, wie deep dann auch wirklich analoges Gaming gehen kann. Also weil per se ist, also wenn ich die Spiele jetzt mit Spielen vergleiche, was wir an einem PC zocken, dann ist es eigentlich nur das Medium, was dazwischen ist. Das eine ist über einen Monitor, dass es quasi nur Pixel sind. Und das andere ist, dass du wirklich etwas Wertiges in der Hand hast. Aber die Interaktion selber, jetzt mal unabhängig von Maus und von Händen, ist aber sehr identisch. Also wenn ich es jetzt eher zu klassischen Sachen wie Mensch, ärger dich nicht oder Kartenspielen sehe. Und da ist mir dann das erste Mal wirklich bewusst geworden, dass der Raum zwischen analog und digital vielleicht auch manchmal nur Ansichtssache ist. Also das würde ich vielleicht für mich abschließend sagen.
Ja, das könnte man auch, glaube ich, ganz gut so stehen lassen. Das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Natürlich, ich sag mal, der große Unterschied, den ich sehe, ist, bei Videospielen hat man halt sehr viel dieses Grafische, was natürlich oft, was auch echt oft irre aussieht, wenn man dann sieht, wie Videospiele heute aussehen. Wenn ich überlege, damals zu der Zeit, wo ich noch wirklich aktiv Videospiele gespielt habe, es war noch zu Zeiten, so, ich sag mal, meine Hochzeiten waren so auf einem Amiga, wo man da so, sag ich mal, noch Pixel gerückt hat. Und auch das hat Spaß gemacht. Aber ich sag mal, der Unterschied ist halt wirklich das Haptische. Dass man halt beim Brettspielen einfach das Material auf dem Tisch hat, dass man dann auch in die Hand nehmen kann und dass man die Mitspieler halt auch mit am Tisch sitzen hat. Während man natürlich, ich sag mal, heutzutage auch mit den Leuten irgendwie da zusammen kommunizieren kann. War ja früher auch mal ganz anders.
Voll.
Ja, da haben wir ja jetzt sozusagen nochmal zum Abschluss einen Rundenabschluss hinbekommen. Einen versöhnlichen zwischen Videospielen und Brettspielen. Und das ist auf jeden Fall schön. Und wir müssen leider wieder zum Ende kommen. Aber es war echt cool, dich mal kennengelernt zu haben, Daniel. Und checkt auf jeden Fall Daniels YouTube-Kanal aus und auch bei Instagram ist er vertreten als Würfelräuber, @Würfelräuber, Umlaute natürlich geschrieben UE und AEU. Vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal zusammen und dann hast du wieder spannende Spiele für uns dabei. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, sehr gern. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja mal auf einer der Veranstaltungen. Falls ihr anwesend seid, schreibt mir gern und dann vielleicht sieht man sich da mal persönlich.
Sehr gerne.
Kriegen wir bestimmt hin. Ja, super. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.